Hey liebe Food-Nerds, hier ist Andong. Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Per und mich beschäftigt die Lage in der Ukraine genau wie wahrscheinlich euch alle zurzeit. Gerade für mich ist das ja auch ein persönliches Thema. Meine Familie kommt schließlich aus Russland. Unsere Podcast-Folgen nehmen wir aber immer etwas im Voraus auf. Deshalb findet das darin gerade keine Erwähnung. Aber wir wollen natürlich, dass ihr wisst, die Imbiss 3000 Crew steht hinter den tapferen Menschen in der Ukraine und wir hoffen, dass der ganze Schrecken möglichst bald vorüber ist. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
Es gibt sehr viele Geräte, die gehypt werden, aber nichts bringen. Aber ein Airfryer ist die Revolution.
Wirklich?
Ja,
wirklich?
Es ist die Revolution.
Der Föhn der Frittierer,
wie auf jeden Fall.
Internet
also
auch
was
genannt
ich glaube,
wird. Du bist wirklich ein Airfryer-Fan.
Absolut,
das
absolut.
Hätte ich nicht gedacht.
100%. Ich mache,
alles klar.
Ich würde sagen 70% meines Essens im Airfryer. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Imbiss 3000, der Club der Food Nerds, mit Per Mörling von Berlin Food Stories und Andong von My Name is Andong. Das bin übrigens ich. Per, wie geht's dir? Bist du hungrig?
Du weißt, ich bin immer hungrig und vor allem auf diese Folge heute, die ein bisschen anders ist. Ich freue mich. Erzähl mal heute den Leuten, was wir machen.
Wir haben einen riesengroßen thematischen Sprung, denn in unserer letzten Folge hatten wir ja mit Lorraine Heist über Sterneküche gesprochen und da ging es sozusagen sehr nobel zu. Könnte man fast schon sagen. Und jetzt wird's ganz bodenständig. Wir sprechen über das Kochen zu Hause in dieser Folge. Und das hat ja auch einen guten Grund. Per, du hattest ja einen Vorsatz für dieses Jahr. Was war dieser Vorsatz?
Ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich mehr zu Hause koche, besser zu Hause koche, aber einfacher. Das heißt, ich will mir eigentlich selber Küchenhacks beibringen.
Mhm.
Wie koche ich besser, aber einfacher? So ungefähr.
Das macht total Sinn, weil jeder, der schon mal zu Hause irgendwie gekocht hat, kennt das. Die Idee ist super. Man hat natürlich sehr viel Lust, holt sich dann alles, was man braucht und dann kocht man es und es schmeckt auch oft gut. Aber dann stellst du halt fest, du hast einfach mal so einen soliden halben Tag jetzt gekocht und musst nochmal einen halben Tag deine Küche putzen.
Das ist einfach unmöglich. Ne? Vor allem auch bei mir, wenn du kleine Kinder zu Hause hast. Es ist einfach nicht möglich. So viel Zeit habe ich nicht. Ich will gerne so viel kochen und so lange mich auch dem Thema widmen. Es ist einfach nicht möglich. Deswegen, es muss einfacher gehen. Aber ich will einfach nicht, dass diese Einfachheit zu Kosten von Qualität und irgendwie, ja, Genuss geht, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Es muss einfach immer noch richtig geil sein.
Genau. Und das ist ja das Ding. Also, ich habe das Gefühl, Leute kochen immer mehr zu Hause, was ich generell super finde. Und die Leute, die dann aber versuchen, so smarter zu kochen, da gibt es diesen ganz großen Trend des Meal Preps.
Oh, machst du das?
Also, jein. Was ich halt gar nicht geil finde, ist so dieser Pumper-Meal Prep. Weißt du, so dieses...
Der Was-Meal-Prep?
Ja, so ein Pumper-Meal-Prep. Weißt du, du machst dir halt so deine 7 Tupper-Boxen, wo einfach irgendwie identisches oder fast identisches Food drin ist und so. Und
aber okay, warte mal jetzt. Ich glaube, einen Schritt zurück. Für jemanden wie mich, wo das Thema Meal-Prep einfach wahnsinnig abstrakt ist.
Ja.
Kannst du es bitte erklären? Was ist eigentlich Meal-Prep? Ich verstehe darunter, dass man irgendwie seine ganze Woche in Sachen Essen plant, was für mich
so ein bisschen,
total crazy ist. Wie kann man sowas machen? Aber bitte erklär's mir.
Ja, naja, das ist eigentlich genau das. Also du planst dir deine gesamte Woche Food vor, weil also die grundsätzliche Idee von dem, was ich unter Meal Prep verstehe, ist, dass du sozusagen deinen Großeinkauf machst am Samstag und dann vielleicht Sonntag dich einen halben Tag hinstellst und du kochst Reis vor, du kochst Nudeln vor und dann ein bisschen Gemüse und ein paar Proteine und dann stellst du dir halt so Tupperboxen zusammen, die entweder alle identisch sind oder rotieren, sodass du sozusagen sagst, ja, an einem Tag kombiniere ich jetzt Kartoffel, Brokkoli und Pute und an dem anderen sind es dann irgendwie Nudeln, Brokkoli und Tofu oder sowas. Und das, also.
Puh, das klingt jetzt erst
mal
einfach.
Mann, es ist so systematisch, so es ist so maschinell und für mich, das ist so.
Also, ja, ich weiß nicht.
Ich finde, die halbe Freude am Kochen liegt für mich darin, dass du sagst, heute habe ich Bock auf das. Und dann kannst du es dir einfach machen. Du kannst dir selber deine Wünsche erfüllen. Und für mich gibt es, ehrlich gesagt, in Sachen Food gibt es wenig Dinge, die ich so unsexy finde, wie sich vorzustellen, dass du jetzt schon genau weißt, was du in 5 Tagen nachmittags so essen wirst.
Ich glaube,
das ist voll schade.
Nein, also für mich ist halt schon so in die Richtung, natürlich plane ich Restaurantbesuche, Tage und Wochen im Voraus. Wenn ich was buche zum Beispiel, dann weiß ich ja, was ich esse. Aber darauf freue ich mich ja. wenn ich sonntags entscheide, so okay, ich bereite heute meine Nudeln mit Brokkoli vor, die ich irgendwie freitags esse. Boah, nein. Ey, das sehe ich nicht wirklich. Also da muss auch einiges passieren, damit ich da hinkomme.
Definitiv. Und was für mich da auch immer noch so ein Riesenfaktor ist, ist, ich bin da leider so ein bisschen Snob. Ich finde Essen, was älter als 2-3 Tage ist, ich weiß, dass es manchmal noch okay ist zu essen, aber ich habe gar keinen Bock.
Ja, aber es schmeckt einfach nicht gut.
Was
schmeckt denn nach 3 Tagen noch gut, bitte? Sehr wenig.
Ich finde nichts.
Vielleicht nicht so, dass so ein Reis vielleicht, aber auch Reis ist nach 3-4 Tagen auch...
Ich weiß es nicht, ob das eine Kopfsache ist für mich oder ob das tatsächlich irgendwie, ob sich da irgendwelche Aromen abbauen oder was auch immer. Weiß ich nicht, kann man so und so sehen, aber Fakt ist, ich habe keine Lust. Das ist der beste Teil daran, diesen Impuls zu spüren, so heute habe ich Bock da drauf und dann machst du es dir. Aber, und ganz wichtig finde ich hier anzumerken, nicht jede Art von Meal Prep ist schlecht.
Nein, und ich glaube auch einfach, unsere Ansicht hier ist natürlich sehr geprägt davon, wie wir auch leben, wie wir arbeiten. Ich glaube, hast du einen ganz normalen, harten 9-to-5-Job, dann ist es natürlich etwas, was dir auch helfen wird, deinen Alltag zu bewältigen und vielleicht sogar besser zu essen, weil du sonst vielleicht einfach dir ein mieses Sandwich aus dem Discounter holst.
Ja.
Also ich sehe es schon ein.
Ich habe Albträume. Discounter-Sandwiches. Lieber nicht. So eine Mayo-Stulle.
Okay, ich glaube, wir können festhalten, es kann Sinn machen. Ich glaube, für uns ist es kein Thema.
Nee.
Was für mich vor allem das Thema ist zu Hause, ist ja genau, es sind ja Rezepte, die es mir ermöglichen, spontan zu kochen. Und dass es trotzdem noch sehr gut wird.
Genau, ohne dass es ausartet.
Weißt du, was ich die Woche gemacht habe, Andong?
Erzähl mal.
Ich habe ein TikTok-Rezept gekocht.
Nein.
Ich habe die Feta-Pasta gekocht.
Wollte ich gerade sagen, was? Die Feta-Pasta. Und?
Und ich war ziemlich geflasht, wie gut es war. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist einer der viralsten Rezepte, die es gibt auf TikTok. Das ist natürlich gerade ein Riesenthema. Sachen, die auf TikTok gemacht werden und viral gehen in den Staaten. Es ist krass. In den Staaten, es gab so Wochen, da konntest du in verschiedenen Großstädten keinen Feta-Käse mehr kaufen.
Ja.
Weil alle dieses scheiß Rezept gemacht haben.
Ja.
Das ist so crazy. Aber anyhow, das Feta Pasta-Rezept ist grob zusammengefasst. Es gibt ein paar Versionen, aber die Originalversion ist, du holst dir eine Ofenschale, du packst einfach Tomaten rein und du packst in die Mitte einen Block mit Feta-Käse und dann machst du halt einen Haufen Olivenöl drauf und vielleicht, wenn du willst, ein bisschen Pfeffer und Gewürze, Chili-Flakes.
Ja.
Es gibt verschiedene Varianten, aber eigentlich der Punkt ist, du packst es einfach in den Ofen lange und lässt es einfach schön brutzeln, damit die Tomaten weich werden und der Käse ein bisschen schmilzt. Du kochst nebenbei deine Pasta und dann zack, wenn die Pasta fertig ist, haust du einfach den ganzen Inhalt dieser Ofenform in deine Pasta, vermischt es, bam, fertig ist deine Pasta mit einer Tomaten-Feta-Soße.
Ja.
Und tatsächlich sehr gut. Du bekommst halt so eine sehr cremige, tomatige Soße für deine Pasta. Und das ist geil, das ist sau einfach.
Und genau davon brauchen wir mehr. Wir brauchen sozusagen Ideen, wie man mit super wenig Aufwand viel Geschmack haben kann. Und ich habe da so ein paar Sachen zusammengetragen, die ich so über die Jahre irgendwie angesammelt und angelernt habe. Und ich will mal gleich beim Thema Meal Prep einsteigen. Weil, wie ich gerade meinte, nicht jeder Meal Prep ist irgendwie uncool und langweilig, sondern schauen wir doch einmal ganz kurz rüber in einer meiner Lieblingsküchen, in die koreanische Küche.
Oh, ja?
In Korea gibt es ja, da kann man sich echt gut inspirieren lassen von, in Korea gibt es ja so eine Banchan-Kultur. Sozusagen, du hast immer dein Hauptgericht und das ist halt oft so, es kann halt sowas sein wie so ein krasser Eintopf, so eine Kimchi-Jjigae oder so. Und damit das aber nicht langweilig wird, damit du nicht nur diese eine Suppe irgendwie isst, da ist ein bisschen monoton, wer schon mal koreanisch essen war, der kennt das sicher, kriegt man diese kleinen Schälchen mit Snacks dazu. Da sind dann oft sowas wie einfach so ein paar Kartoffeln, so geschmorte Kartoffeln drin oder ein paar Mungbohnen,
oder
Keimlinge
Kimchi,
oder Kimchi.
Das sind ja die Banchan, richtig?
Genau, das sind diese Banchans. Und das zum Beispiel ist ja eigentlich auch nichts anderes als Meal Prep. Das sind Gerichte, die werden halt zubereitet und in den Kühlschrank irgendwie gelagert. Viele in Korea haben auch einen extra Kimchi-Kühlschrank, wo der Kimchi gelagert
wird. Das brauche ich auch. So ein Kühlschrank für meine Fermenter, also für eingelegte Sachen.
Ja, voll.
Dafür habe ich nie Platz.
Ja, natürlich. Du hast nie Platz und riechen tut es auch nicht unbedingt geil.
Nein, nicht so gut.
Das finde ich zum Beispiel wiederum geil, weil es ist sozusagen die Mischung Das ist so der Hybrid aus Meal Prep, aber auch nicht nur Meal Prep, sondern du machst ja ein Gericht, was einfach ist und musst dir halt keine Beilage noch irgendwie extra überlegen oder sonst was, sondern du hast einfach deine Banchans. Und das ist sozusagen so ein Semi-Meal Prep. Das finde ich geil.
Smart, eigentlich. Ja, das ist schon ein sehr guter Punkt, ja.
Also du musst nicht koreanische Rezepte für Banchans benutzen. Du kannst auch einfach diese Philosophie übertragen in deinen Alltag und machst dir einen kleinen Kartoffelsalat oder so und weißt einfach, okay, der, wenn man den gut mit Essig irgendwie dressed, dann sollte der sich auch eine gute Weile halten. Und dann weißt du einfach, super, kann mir immer zu meinem Essen ein kleines bisschen so einen deutschen Kartoffelsalat, muss kein koreanischer sein, dazulegen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, wie ich finde, wie man Meal Prep sozusagen reparieren kann, das Konzept. Das ist eine Sache, aber natürlich kommt es auch an auf sehr viel anderes. Also per worin kochst du am häufigsten, also welches Tool benutzt du am häufigsten zum Kochen von Gerichten?
Ich benutze, gute Frage, eigentlich zwei Sachen in Kombination. So einen großen Kochtopf einfach. Aha. Ich sehr oft irgendwelche Pasta koche oder sowas.
Ja.
Und eine riesen Bratpfanne. Ich habe so eine sehr große gusseiserne Fass, so eine Hybridversion von der Bratpfanne, die auch einen Deckel hat. Und die ist sehr vielseitig verwendbar einfach.
Okay.
Die hat so ein bisschen meine Creusets irgendwie ersetzt. Mhm. Also die
emaillierten Töpfe?
Doch, emaillierten Töpfe, sag mal so, ja. Okay, fein. Die ich halt früher sehr viel benutzt habe, die halt aber dann viermal so viel wiegen und größer sind.
Oh, ja.
Ich habe mir halt so eine sehr große Bratpfanne mit Griffen an den Seiten geholt, die man auch in den Ofen setzen kann.
Das ist geil.
Weißt du?
Ja.
Das kann ich euch jedem empfehlen, so eine Pfanne zu kaufen. Die ist dick genug, dass du alles in der machen kannst. Du kannst in der heiß braten und schmoren und du kannst drin kochen, du kannst sie in den Ofen stellen. Sehr vielseitig verwendbar.
Finde ich mega gut. Ich würde auch jedem empfehlen, eine gusseiserne Pfanne wegen dieser Vielseitigkeit zu haben. Unbedingt eine holen, wo der Griff sich entweder abmachen lässt oder einfach nicht aus Holz oder sowas ist. Aus genau dem Grund, den Per gerade meinte, es ist super geil. Hier, Beispiel für ein super simples Gericht. Nimm egal, was du gerade hast an Resten im Kühlschrank. Gemüse, Kartoffeln, I don't know. Bisschen Proteine, hau alles in die Pfanne, brat das einfach schön scharf an auf deiner gusseisernen, dann packst du Käse drüber, tust in den Ofen und Bob's your own. Ja, es geht relativ schnell, relativ einfach.
Das klingt gut.
Ja, da sage ich, mit Käse überbacken ist, kann man nicht so viel falsch machen.
Nein, das ist selber. Okay, wie ist es bei dir?
Darauf wollte ich nämlich hinaus, denn natürlich, Topf und Pfanne kann man nichts falsch machen mit, ist der Klassiker. Was ich für mich entdeckt habe in den letzten Jahren, sind vor allem zwei Geräte, die ich jedem ans Herz legen würde. Nämlich einmal, und das ist, da gibt es echt eigentlich keine Ausrede, das nicht zu haben, Dämpfkorb. Am besten finde ich persönlich die Bambus-Dämpfkörbe aus dem Asialaden.
Ja, ja, genau.
Die sind echt nicht teuer. Also für 10, 15 Euro oder so hast du so zweistöckig sozusagen, dein Dampfgarer mit einem Deckel oben drauf. Und darin kann man so viele Sachen geil aufwärmen. Also ob es zum Beispiel Gemüse ist oder sehr viele geile Tiefkühlprodukte. Also zum Beispiel Tiefkühl-Dumplings.
Ja.
Kann man, wenn man sich eh schon die Dämpfkörbe gerade holt aus dem Asialaden, kann man natürlich auch in der Tiefkühlsektion da vorbeischauen, sich ein paar Dumplings mitnehmen und dann gleich mal den Dampfgarer ausprobieren. Der ist einfach super vielseitig, weil man einfach unglaublich gut damit arbeiten kann.
Aber Frage dazu, ich meine, ich habe aufgehört, die Körbe zu nutzen.
Nämlich, warum?
Weil die haben mich ein bisschen genervt. Ich habe sie immer verbrannt entweder. Ich habe nie wirklich einen guten Flow gefunden, wie ich sie auf meinen Töpfen benutze.
Ja.
Ich war immer genervt davon, wie das Essen in den Stecken bleibt.
Ja.
Und generell fand ich sie so einen Tick einfach zu unhygienisch auch. Also vielleicht benutze ich sie ja falsch. Also klär mich mal auf, wie genau du sie zu Hause benutzt. Weil ich habe aufgehört zu dämpfen und blanchiere mehr. Also ich koche einfach mehr von meinen Sachen. Aber vielleicht mache ich es einfach falsch. Also erklär mir mal, wie soll ich die Körbe nutzen?
Also erstens brauchst du einen Topf, der ungefähr dieselbe Größe hat. Ja, weil dann lassen sie sich halt einfach gut oben drauflegen. Verbrennen sollten sie eigentlich nicht, solange du halt nicht das Wasser komplett verdampfst. Weißt du, was ich meine?
Ja, das sehe ich ein,
Weil wenn der,
das
weil,
ist mein Fehler.
Ja, weil irgendwann ist das Wasser verkocht und dann wird es halt heißer als 100 Grad und dann kann es auch anfangen zu kuckeln.
Okay,
Dass das Essen klebt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da gibt es zwei Lösungen für. Und zwar erstens, auch im Asialaden kaufbar. Kleine, runde, sozusagen backpapierartige Papierscheiben oder so.
Ja, genau, die da reinpassen. Ne?
Genau, und die sind richtig, richtig gut. Warum die besser sind als normales Backpapier ist, weil die kleine Löcher haben, dass der Dampf etwas besser zirkulieren kann. Man kann auf jeden Fall auch einfach Backpapier nehmen und sich das ein bisschen zurechtschneiden und in den Dämpfer packen. Bloß, das hat dann halt keine Löcher. Das ist dann nicht so cool und der Dampf zirkuliert nicht ganz so gut. Wer aber keinen Bock hat auf den Müll sozusagen, den das produziert, jedes Mal diese Einweg-Backpapiere zu nutzen. Man kann tatsächlich auch einfach Salatblätter oder Kohlblätter nehmen. Funktioniert echt gut und nachhaltig.
Ich bin nochmal interessiert, welche Sachen du tatsächlich da machst. Weil, okay, du hast die gefrorenen Dumplings genannt, die man einfach dämpfen soll.
Das ist Paradebeispiel.
Ja. Ich kaufe mir eigentlich immer Gyoza so, die mache ich in meiner großen Pfanne. Die brate ich an und dann kippst du so ein ganz bisschen Wasser drauf und machst den Deckel drauf, zack. 5 Minuten später sind die fertig.
Ja.
Und sind halt so ein bisschen geil angebraten, aber trotzdem gedämpft, ja.
Das ist wirklich geil.
Finde ich eigentlich besser als komplett gedämpfte Dumplings.
Schon.
Die man eigentlich im Restaurant gut bekommt. TK finde ich eigentlich die gebratenen besser. Noch was. Mein Reiskocher hat einen Dampfzusatz.
Oh, ja, das ist geil.
Aus Plastik.
Na, das ist natürlich mega.
Der gut ist. Weil wirklich, diese Körbe
auf den
sauber
zu
bekommen, ist schwierig, finde ich. Die Holz-Bambus-Körbe.
Der Trick ist
so. Die sind so ein bisschen.
Moment, der Trick ist, du darfst sie gar nicht erst dreckig machen.
Ah, fein.
Deshalb, einfach immer schön was drunter legen, Backpapier oder Kohl.
Okay.
Und nicht zu viel reintun, sodass zum Beispiel auch so ein Bau oder so, der vielleicht nochmal aufgeht im Dampfgarer, dass der halt nicht so krass an die Wand sozusagen
von dem Ding passt. Ja, verstehe ich.
Da muss man noch aufpassen. Und vor allem, wenn die dann fertig sind, ganz wichtig ist, du darfst sie nicht, wenn sie noch feucht sind, dann irgendwie gleich in so eine Schublade irgendwo reinschieben, aufeinander, sondern du musst die halt dann schon irgendwie so ein bisschen auslüften lassen.
Okay.
Lass mich dich überzeugen vom Dampfgaren. Also, kennst du Drillinge als Kartoffeln?
Ja.
Diese kleinen? Ne?
Ja, genau.
Hol dir mal Drillinge, die kannst du auch wirklich ohne alles, nicht mal mit Backpapier oder so, einfach reinhauen in so einen Dampfkorb.
Ja.
Und die halt eine halbe Stunde dämpfen. Das wären die besten Kartoffeln deines Lebens.
Okay.
Das ist jetzt steiles Versprechen, aber das wird auf jeden Fall geil. Du wirst merken, dass weniger vom Geschmack der Kartoffeln in das Kochwasser sozusagen rausgeht.
Klar. Okay,
und das,
sehe ich auch ein.
Das macht schon was, das macht schon echt was. Ansonsten, du hast mich gefragt, was ich noch so koche im Dampfgarer. Tatsächlich einfach super viel. Ich wärme häufiger Sachen auf im Dampfgarer. Alles, was nicht crispy ist, lässt sich sehr, sehr geil im Dampfgarer warm machen. Einfach auf einen Teller, in diesen Dampfgarer rein, Deckel drauf, ciao.
Alles klar.
Das geht echt gut. Ja. Ansonsten kannst du zum Beispiel auch, es gibt ein sehr leckeres chinesisches Gericht, wo du einen Fisch nimmst. Und gas den über Dampf, deine 7 Minuten oder so, das ist dann super zart und auch für so ein sensibles Protein wie Fisch passt diese Zubereitungsmethode echt gut. Wenn dieser Fisch dann gedämpft ist, packst du da dann oben noch so ein leckeres Aromaöl drauf. Du kannst ein bisschen Ingwer und Chili oder sowas rauflegen und dann mit heißem Öl einfach einmal übergießen und Sojasauce.
Okay.
Super simpel,
okay. Krass
lecker. Tatsächlich das simpelste Fischgericht, glaube ich, was ich kenne.
Gut, vielleicht werde ich es nochmal probieren.
Das
haben wir lange über Dampfkörbe geredet.
Genau. Und die zweite Sache, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde, und das ist kein Hype, Leute. Es gibt sehr viele Geräte, die gehypt werden, aber nichts bringen. Aber ein Airfryer ist die Revolution.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Es ist die Revolution.
Der Föhn der Frittierer.
Auf jeden Fall. Also was ich glaube.
Jetzt bin ich gespannt. Du bist wirklich ein Airfryer-Fan.
Absolut.
Das
absolut.
Hätte ich nicht gedacht.
100%.
Ich mache.
Ich würde sagen, 70% meines Essens im Airfryer.
Krasse Scheiße.
Ja.
Erklär mal den Leuten, was ein Airfryer ist.
Das ist sehr wichtig, denn die meisten Leute denken wegen des Namens, dass das eine
Und noch wichtige
Fritteuse
Frage.
Ist.
Heißt es Luftfritteuse auf Deutsch?
Luftfritteuse?
Sorry, bitte weiter erklären. Erklär uns mal, was die Luftfritteuse ist.
Die Luftfritteuse frittiert nämlich nicht. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die man wissen sollte über einen Airfryer. Der Name Airfryer ist richtig irreführend. Ist echt nicht cool, dass sie das so genannt haben. Weil was das Ding ist, es ist ein kleiner Umluftofen. Das sollte man sich merken.
Ah, okay.
Es ist im Grunde genommen ein Umluftofen mit dem Unterschied, dass er einen stärkeren Ventilator quasi drin hat. Das heißt, die Luft zirkuliert noch ein bisschen intensiver als in einem regulären Umluftofen.
Ja.
Und das Heizelement ist dann noch ein bisschen anders positioniert und ein bisschen intensiver und so weiter. Da gibt es Details. Aber im Grunde genommen, merkt euch, es ist ein kleiner Umluftofen. Und warum ich das so geil finde, ist, dass er im Vergleich zu einem normalen Ofen sehr viel schneller, wenn nicht fast sofort warm wird. Also ich habe einen von einer sehr guten Marke. Ich glaube, ich kann es einfach mal nennen. Ich habe einen Ninja Airfryer. Kostet recht viel, ist aber echt gut.
Kostenpunkt ungefähr?
Will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube um die 200, 250 ja, habe ich gezahlt. Ja, genau, holt euch auf keinen Fall einen billigen Airfryer, ihr werdet es bereuen.
Alles klar.
Nicht gut. Kauftipps für Airfryer, kurz gefasst ist, holt euch einen, wo es so eine Art Fach zum Rausziehen gibt. Dann braucht man nämlich keine Handschuhe und verbrennt sich nicht und so weiter. Man kann das Essen sehr gut durchschütteln, was ziemlich wichtig ist beim Airfryen. Das heißt, eins mit ausziehbarem Fach holen. Keinen zu billigen holen, weil die taugen einfach nichts. Es lohnt sich nicht bei Küchengeräten, sehr billig zu kaufen, finde
ich. Was sagst du immer? Ich kann es mir nicht leisten.
Ich kann es mir nicht leisten, billiges zu kaufen. Ja?
Das ist tatsächlich bei Küchenprodukten.
Bei Küchenprodukten
immer wahr.
Ganz krass. Und lasst euch außerdem nicht unbedingt irreführen vom Volumen, was da reinpasst, weil das, was wirklich zählt, ist die Fläche. Wie viel Fläche man in so einem Airfryer hat. Weil Airfryer funktionieren wirklich am allerbesten, wenn man Sachen in einer Schicht sozusagen drauflegt. Alles in den klar. Airfryer.
Okay, was kochst du in deinem Airfryer?
Alles.
Jetzt bin ich gespannt. Alles.
Ich mache wirklich alles. Also eine der wirklich simpelsten Dinge, die man machen kann in einem Airfryer ist, wer zum Beispiel gerne Fleischbällchen jeder Art isst. Ja?
Ja.
Hier, Per, dein Chatbuller-Herz,
fängt
an zu schlagen.
Zack, zack, die Anglizismus-Kasse.
Du nimmst, du nimmst Hackfleisch jeder Art. Egal, ob das jetzt Chicken ist oder gemischtes Rinder-Schweinehack oder veganes Hack. Man nimmt einfach nur dieses Hackfleisch, mischt ein bisschen Stärke dazu, jeder Art, egal welche, und Gewürze, trockene Gewürze. Und das mischt man einfach durch, formt etwa Ping-Pong-große Fleischbällchen da draus und die kommen einfach direkt in den Airfryer und keine 10 Minuten später sind sie perfekt.
Wirklich?
Die sind einfach perfekt. Also ich mache das besser als in der Pfanne.
Wirklich?
Ja, besser als in der Pfanne, ich verspreche es dir. Und wir kommen hier auch gleich zu, was ich finde, wirklich mit der größte Vorteil an einem Airfryer ist, du hast halt nicht dieses Fett, was überall rumspritzt. Weil es ist ja in sich geschlossen, so ein Airfryer. Und das kenne ich also, was mal eben braten in der Pfanne, klingt super simpel. Aber du musst danach halt deinen ganzen Herd irgendwie abwischen, habe ich das Gefühl.
Wirklich? Okay, ich bin sehr interessiert, weil ich frittiere zu Hause gerne ab und zu. Und Alter, ist das ein Eckday.
Ja.
Mann, oh Mann, echt. Ja. Also die ganze Bude stinkt. Ja. Es ist. Und das Fett wirklich auf die richtige Temperatur zu bringen, in der Pfanne, in einem Topf, es ist wirklich schwer.
Auf jeden
Fall. Und es ist einfach in jeglicher Hinsicht eigentlich bescheuert.
Zu Hause frittieren.
Zu Hause zu frittieren. Es ist wirklich. Intense. Es macht keinen Sinn eigentlich. Aber meine Frage an dich halt:
ja.
Sachen, die ich frittieren würde,
ja.
Das heißt Auberginen, Chicken Wings, Kartoffeln. Würde ich die auch in einem Airfryer machen?
Jein. Das ist jetzt auch wieder ein richtig guter, finde ich, Easy-Food-Tipp für zu Hause. Man kann Sachen, die frittiert werden müssen, wenn man Chicken Nuggets zum Beispiel komplett selber macht, dann hat man ja etwas Fleisch, das man dann dippt in einen...
Eine Panade.
In so eine Panade, in so einen Teig, genau.
Ja, genau.
Genau, sowas. Und das muss in heißes Öl fallen, damit es von allen Seiten knusprig frittiert wird.
Mhm.
Das funktioniert im Airfryer aus dem Grund nicht, dass das einfach eine flüssige Panade drüber rum ist.
Okay, flüssige Panade sehe ich. Wie ist es mit einer trockenen Panade? So ein Chicken Wing. Schnitzel, genau.
Ein Schnitzel. Funktioniert nicht richtig geil.
Okay.
Aus dem Grund, dass du die Konsistenz, die du von so einer Kruste haben willst, braucht Fett. Das ist quasi einfach lebensmitteltechnisch so.
Hm.
Dieser geile Crunch, den zum Beispiel ein Schnitzel hat, der entsteht dadurch, dass heißes Fett die Flüssigkeit in einer Panade verdampfen lässt und dann kleine Luftbläschen hinterlässt in diesem Ding. Aber das funktioniert nur, wenn du in Fett frittierst. Das funktioniert leider nicht, wenn du mit Luft nur erhitzt.
Ja.
Das waren jetzt sozusagen schlechte Nachrichten, was Frittieren, das quasi Frittiersimulationen im Airfryer angeht.
Ich war schon kurz davor, mir einen zu bestellen, Alter.
Ja. Aber pass auf, ich kann das rausholen. Denn, was sehr, sehr wichtig zu wissen ist, alles, was einmal frittiert wurde, du kennst das doch, so ein Schnitzel, mega knusprig am Anfang. Sobald das abkühlt, ist es labbrig.
Ja,
und
klar.
Das ist natürlich immer eine sehr traurige Erfahrung.
Ja.
Aber alles, was frittiert wurde, Schnitzel, Nuggets, Pommes, wenn man das nochmal warm macht im Ofen oder im Airfryer noch besser, dann ist das fast wie frisch frittiert.
Ja, stimmt.
Weil dieses Fett ist sozusagen noch überall drin und du musst es nur einmal heiß machen und was dann passiert ist, dass dann wieder die Feuchtigkeit, die sozusagen von der Kruste aufgesaugt wurde, wieder verdampft und bam, da funktioniert es wieder. Also alles, was einmal frittiert schon wurde, kann man sozusagen neu zum Leben erwecken im Airfryer oder auch im Ofen, aber noch besser im Airfryer. Und daher habe ich zum Beispiel einen Tipp für Leute, die smart vorkochen wollen sozusagen. Wenn ihr essen geht, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir häufig noch ein, zwei Portionen von irgendwas on top bestelle. Gar nicht mit dem Plan, sie vor Ort zu essen, sondern mit dem Plan, sie nach Hause mitzunehmen und dann entweder einzufrieren oder in den Kühlschrank zu tun. Und das kann dann entweder deine gesamte Mahlzeit sein, es kann aber auch ein Bestandteil einer Mahlzeit sein. Also, gutes Beispiel wäre zum Beispiel Hummus. Also, viel, viel lieber, als mir einen Hummus im Supermarkt zu kaufen, gehe ich zu meinem Lieblingshummusladen, wo ich sowieso einmal die Woche hingehe, mindestens. Und dann bestelle ich mir einfach noch einen Hummus und packe den in den Kühlschrank oder friere ihn sogar ein.
Stell dir vor, ich würde ein Stück Pizza in den Airfryer legen.
Das ist eine,
was würde passieren?
Was passieren würde, ist, dass diese Pizza leider ein wenig zu trocken wird. Aber da wollte ich dich gerade fragen, weil so Pizza, dass man so ein bisschen so Leftover-Pizza hat, das passiert doch recht häufig, finde ich.
Bei mir jede Woche mehrmals.
Ja. Wie, ganz ehrlich, wie wärmst du deine Pizzastücke auf?
Ich wärme die im Ofen auf, aber bei höchster Temperatur. Mhm. Das heißt, ich schieße den Ofen auf so hoch, wie es geht, was dann bei mir quasi so 280, keine Ahnung, Grad ist.
Ja.
Und dann packe ich die Stücke da rein in so 30 Sekunden, eine Minute. Mhm. Kommt drauf an, was es für eine Pizza ist. Ne?
Ja.
Wenn es jetzt eine neapolitanische Pizza ist oder so eine ganz dünne Pizza, dann fein. Wenn es so eine New York-Style-Pizza ist, dann ein bisschen länger. Kommt drauf an.
Findest du, dass die dann zu trocken sind?
Ja, anders halt. Also, ich esse die halt gerne mit so ein bisschen Hot Sauce. Weißt du?
Das der alte halt Pizzadipper, das ist der schwedische Einfluss, oder?
Oh, weißt du, ich bin auch ein Riesenfan von der klassischen amerikanischen Dipping-Methode mit Pizza. Das ist und geil. Zwar mit Ranch-Dressing.
Ich weiß.
Das ist einfach so geil.
Ist leider geil.
Es ist richtig gut. Geht eigentlich nur bei Pizzen, die man wieder warm gemacht hat. Weil genau solche Pizzen sind halt ein Tick zu trocken.
Ja, genau.
Aber wenn du so ein bisschen Ranch-Dressing drauf machst, das ist, was ja eigentlich auch nur, pures Glutamat ist. Es ist einfach sehr geil. Es ist einfach eine Glutamat-Soße, die du auf deine Pizza packst. Hey, leider geil.
Das ist tatsächlich leider geil. Ich möchte gerne die wissenschaftlich bestätigt beste Methode, Pizzastücke aufzuwärmen, mit dir teilen, Per. Ja, und zwar probier das mal aus. Was du brauchst, ist eine beschichtete Pfanne mit Deckel. Mit passendem Deckel.
Ja.
Was du machst ist, machst diese Pfanne an, du legst deine Pizzastücke rein.
Okay.
Sobald die Pfanne wirklich heiß ist, nimmst du, je nachdem wie groß die Pfanne ist, einen Teelöffel oder einen Esslöffel Wasser und haust den quasi neben die Pizzastücke in die Pfanne.
Ah.
Und dann machst du sofort den Deckel drauf. Was dann passiert ist, dass du deine Pizza im Grunde genommen dämpfst. Du dämpfst sie tatsächlich, deshalb der Deckel. Gleichzeitig hast du aber den Boden der Pfanne, der dafür sorgt, dass dieses Wasser eben nicht unten die Kruste soggy macht. Und dann sozusagen, das machst du so für eine Minute, bis das Stück richtig schön durchgewärmt ist. Ja. Dann machst du den Deckel ab und lässt dann vielleicht nochmal ein bisschen die Flüssigkeit verdampfen. Das wirklich der Boden, der wird natürlich ein bisschen matschig, aber nur vorübergehend. Trust the process.
Okay.
Und es funktioniert. Es dauert insgesamt so 3-4 Minuten oder so und deine Pizzastücke sind warm.
Aber du bekommst halt ja keine Strahlung aus dem Ofen. Was ich will,
brauchst du ja nicht.
Bei so einer aufgewärmten Pizza oft will ich, dass halt du diesen verbrannten Käse so ein bisschen bekommst. Ne? Dass es so ein bisschen, bisschen knusprig ist.
Ja, das kriegst du damit nicht, leider.
Weißt du was? Die Woche, ich werde das machen beim nächsten Mal und ich werde zurückreporten, ob es gut war oder nicht.
Das würde ich auch gerne. Und auch nochmal an unsere ZuhörerInnen. Probiert das mal aus. Ich will wirklich von euch hören, ob das wirklich die beste Methode ist, Pizza warm zu machen. Denn ich kenne keine bessere. Wenn ihr aber eure speziellen Geheimmethoden habt, dann könnt ihr das Geheimnis ja mit uns teilen.
Sehr gut. Anlong, danke für die 2 Hacks. Mhm. Lass mal eine kurze Pause machen.
Yes.
Danach erzähle ich dir, wie ich die Woche ein Risotto in 15 Minuten gemacht habe.
Da bin ich gespannt.
Alles klar.
Bis gleich.
Sehr gut. Bis dann.
Thank you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Willkommen zurück im Imbiss, die Fritteusen, die Luftfritteusen laufen heiß. Was auch heiß läuft, ist gerade mein Gemüt, denn wir haben uns gerade in der Pause den Anglizismus-Report angeguckt. Wir haben ja so ein Ding uns vorgenommen. Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, weniger Anglizismen zu benutzen. Das ist im Food-Bereich, ach, da ist es. Einfach sehr, sehr, sehr verbreitet.
Und folgendes, wir haben ja gesagt eigentlich, dass wir dann pro benutzten Anglizismus eine Spende tätigen.
Genau.
Für einen wohltätigen Zweck im Bereich Food. Food, kann man gleich sagen, Food ist kein Anglizismus.
Nee, ist okay.
Das kann man gleich so festhalten. Und das wollten wir eigentlich in der Folge immer direkt machen, aber haben dann gespürt, das ist zu viel, dass wir uns dauernd an den Kopf werfen, dass wir welche Sachen benutzen. Deswegen werden wir das im Nachhinein auszählen. Rebecca, unsere Redaktionsleitung, wird das machen. Und sie hat uns hier so einen kleinen Report gemacht aus den ersten Folgen und den wir uns gerade eben durchgelesen haben.
Vor uns haben wir gerade die Folge mit Duck, wobei man sagen muss, unsere Gäste sind vom Anglizismus-Report ausgeschlossen, zum Glück für Duck. Der war auf jeden Fall der König der Anglizismen.
Auf jeden Fall, ja, aber ist okay. Das ist das Privileg des Gastes. Das ist vollkommen okay. Aber hier ist hier bei Andong, hier Safe, gleich zweimal Slow Cooking. Ah, Slow Cooking ist schon ziemlich...
Ja, Slow Cooking geht besser. Amen.
Amen, ja, Amen. ja, das muss, glaube ich, zahlen. Let's go. Ja, oh shit. Ja, oh shit.
Ey, ganz ehrlich, also oh shit, das ist, nein, das ist einfach nur ein Ausruf.
Das kann man sagen. Finde ich okay.
Find ich auch.
Ja. Jetzt wird's crispy.
ja, jetzt ist crispy. Story
ach,
of
shit,
my life.
Ach shit, ach okay. Ich bin so happy. Happy kann man wohl sagen. Das muss ja auch mal sagen können, oder?
Good. Und dann habe ich safe und Specials.
Specials ist auch, ja.
Viel besser, bei was gibt's denn bei Pear? Rumnerden? Nö, finde ich.
Rumnerden? Wir sind auch Food Nerds.
Ja, wir sind auch Food Nerds. Kann man noch machen. Long story short, ja, okay.
Okay, long story short ist schlecht.
Touché. Gesnackt. Side note.
Okay, Side note muss man echt nicht neben nutzen.
Nein, dann okay. Drop the mic. Character. Fucking. Ja, okay, mit den Fuckings. Ich glaube, da sind wir beide recht großzügig.
Das ist leider eine schlechte Gewohnheit von mir.
Tasting. Aber man, Leute, ganz ehrlich, Verköstigung, es klingt einfach so viel weniger cool als irgendwie Tasting.
Seid ihr ready? Kann man sagen, finde ich.
Oder? Ich finde, seid ihr bereit, ist schon in Ordnung.
By the way, muss ich nicht sagen, verstehe ich. Alright, muss ich auch nicht
gebastet.
Sagen. Gebastet muss ich auch nicht sagen, fine.
Nerdy
kann man sagen, ja. Hier, Podcast, US-Aussprache. Sag ich Podcast?
Was
soll ich denn sagen?
Aber ich sag auch Podcast.
Podcast?
Ich glaube, Rebecca will, dass wir Podcast sagen.
Nein, ich weigere mich.
Rebecca, ich weigere mich,
Podcast zu sagen.
Ich meine, es gibt einfach... Nee, Mann, du kannst mir nicht sagen, dass das deutsche, Podcast. Dass die deutsche Übersetzung für Podcast Podcast ist. Das ist einfach nicht akkurat.
Okay. Ich überleg's mir. Das ist ein Podcast, ja.
Rebecca, aber, da wir ja 2 Euro pro Anglizismus spenden.
Haben wir jetzt was gehalten, genau, es sind 2 Euro.
Genau, 2 Euro sind, haben wir gerade beschlossen. Wir hatten doch mal 5 im Raum stehen und dachten, nee, Moment, so gut läuft der Podcast noch nicht. Wir bleiben erstmal bei 2, aber ist gut. Rebecca, vielleicht kannst du ein bisschen weniger hart mit uns sein. Also, das ist schon super streng.
Wir warten auf die finale Zusammenzählung von Rebecca, was dabei jetzt rumkommt. Wir können auch den wohltätigen Zweck nennen. Und zwar werden wir das Ganze an Share the Meal spenden. Das ist die Organisation von dem World Food Program. Und die haben eine ganz tolle App. In der werden wir nämlich eine Imbiss-3000-Gruppe erstellen, in der wir dann unsere Erlöse aus der Kasse spenden werden jeweils. Das wird man auch sehen. Und wir laden aber auch jeden ein, dieser Gruppe beizutreten. Das posten wir in den Shownotes und dann kann jeder auch diesem Zweck auch beitreten und selber was spenden.
Genau.
So, ich wollte doch etwas über Risotto erzählen.
Risotto.
Okay, ich hole ein bisschen aus. Und zwar habe ich nämlich in meinem Forum, eine Frage gestellt. Ich habe so ein Forum, Berlin Food Stories Forum, wo viele Leute aus Berlin unterwegs sind. Wir reden über Essen, wir reden über Restaurants. Wir reden auch sehr viel über Kochen. Also ich habe die Frage gestellt, was die besten Cooking Hacks von den Mitgliedern sind. Und ein wiederkehrendes Beispiel war die Benutzung von Schnellkochtöpfen.
Okay.
Und vor allem von einer Art von Schnellkochtopf, nämlich dem Instant Pot.
Ja, das ist der.
Der moderne elektronische Schnellkochtopf. Okay. Quasi so der Reiskocher der Schnellkochtöpfe gefühlt. Ich hatte keinen selbst, aber es ist schon lange auf meinem Kanal auch ein Thema. Viele haben das. Es gibt vehemente Verfechter und Fans des Instant Pots, vor allem auch in den Staaten. Und es hat mich schon immer interessiert. Aber also, ich habe zu Hause einen Schnellkochtopf. Einen ganz stinknormalen, nicht elektronischen Schnellkochtopf. Und einer der Punkte, der gemacht wurde, ist, dass man mit einem Schnellkochtopf die Kochdauer eines Risottos erheblich vermindern kann.
Okay.
Habe ich mir angeschaut. Letzte Woche habe ich es gekocht. Und was du eigentlich machst, ist, dass du ein ganz normales Risotto kochst. Das koche ich auch selber schon ewig. Das war eine der ersten Sachen, die ich mir damals selber beigebracht habe. So Jamie Oliver Kochbuch bekommen, als ich 17 war. Und habe ich angefangen, Risottos zu machen.
Okay.
Und normalerweise machst du es sehr, sehr langsam, zeitaufwendig. So hast du viel Rühren wie möglich. Und man bräunt seine Zwiebeln, sein Knoblauch, man schwitzt den Reis an und dann löscht man das mit Wein ab. Und dann gibt man nach und nach sehr viel Brühe dazu, während man das Ganze rumrührt.
Dauert schon so eine halbe Stunde.
Ja, ne? Je mehr rühren, desto besser. Aber die These der Schnellkochtopf-Version ist, dass dieses Rühren Schwachsinn ist und dass du einfach in einem Schnellkochtopf, was ich gemacht habe auch, ich habe Zwiebeln und meinen Knoblauch kurz angebraten, einfach, also nicht, dass es braun wird, sondern ein ganz bisschen glasig wird.
Ja.
Dann Reis dazu, kurz wie beim ganz normalen Rezept und dann mit Wein ablöschen. Aber wichtig, dass du wirklich den Wein auch auskochst vollkommen und dass halt kein Alkohol mehr vorhanden ist, weil wenn du das nicht vollkommen auskochst und dann den Schnellkochtopf aktivierst, dann hast du halt diese Alkoholaromen in deinem Risotto, was du halt nicht haben willst.
Okay.
Das heißt, auskochen, dann in dem Ratio 1:2
ja, das macht
Brühe hinzufügen, eine ziemlich konzentrierte Brühe. Ich habe so ein Champignons und Pilze Risotto gemacht. Eine Kombination aus frischen Pilzen, Champignons, Shiitakes und aber auch getrockneten Steinpilzen, die ich hatte. Und die habe ich kurz in einer Brühe warm gemacht, so rehydriert, haben wir ja vorhin schon benutzt das Wort. Getrocknete Steinpilze in einer Hühnerbrühe warm gemacht, dass die kurz nochmal ihren Geschmack in diese Brühe reinballern. Dadurch kam eine sehr konzentrierte Brühe raus. Nochmal ein bisschen Glutamat rein, braucht man ja für den Geschmack. Dann zack, 1:2 in den Schnellkochtopf, zugemacht, 10, 15 Minuten gekocht, aufgemacht, es war noch ein bisschen wässrig, aber rumgerührt und fertig. Perfekt.
Krass.
Perfekt gekocht. Die genaue Kochzeit musst du halt wirklich verstehen, dass es perfekt wird. Aber wenn du das Timing hast, glaube ich, ist das einfach ein krasser Hack, um ein richtig, richtig geiles Risotto 1:1 zu machen. Ich war geflasht. Sehr gut.
Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Instant Pot war auf jeden Fall schon länger auf der Liste von so Küchengeräten, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte.
Ja, same here. Jetzt nochmal nach dieser Diskussion in meinem Forum bin ich ganz kurz davor, mir einen zu besorgen. Jetzt stehe ich kurz vor der Wahl. Soll ich mir einen Instant Pot und einen Airfryer holen? Es sieht fast so aus.
Hol dir zuerst den Airfryer, dann brauchst du gar nichts anderes mehr. So ist es nämlich.
Ich werde auf jeden Fall wieder zurückberichten, wie das Thema Instant Pot für mich läuft. Weil ich glaube, ja, ich werde mir einen zulegen.
Da bin ich gespannt. Und da muss ich mir mal irgendwas mitbringen aus deinem Instant Pot. Vielleicht machst du mal so einen Pulled Pork oder so.
Alles klar.
Habe ich auf jeden Fall Lust. Also es gibt auf jeden Fall noch ganz schön viel, was ich aber unbedingt eigentlich loswerden will.
Ja, ich auch.
Ganz viele Tipps in meiner Liste. Ein Tipp ist eigentlich ewig lang. Wir können ja mal ein bisschen das Tempo hier erhöhen und uns ein bisschen weniger sozusagen verlieren in diesen Themen, weil es natürlich immer viel zu sagen gibt. Aber für eine Pizza-Night, wer Lust hat, sich Pizza zu machen, häufig isst man so alles oder nichts und sagt so, also wenn ich Pizza mache, dann mache ich sie komplett selbst. Und dann fängt man an mit dem Teig und muss den halt 3 Tage im Kühlschrank ruhen und dies und das und dann selber formen und so. Kann ganz schön anstrengend werden. Es gibt da eigentlich 2 Sachen, die man machen kann. Eine Sache, das hast du auch, glaube ich, letztens erwähnt, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder direkt im Gespräch, aber wo du meintest, du kannst tatsächlich zu einer Pizzeria gehen und einfach fragen, kann ich euch ein bisschen Teig abkaufen?
Klar. Ja, 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 kannst machen.
Geht echt sehr gut. Oft. Muss man halt den Mut haben, zum Pizzeria-Besitzer einfach anzusprechen, aber ey, die freuen sich. Also ist eigentlich eine coole Option und ihr habt sehr wahrscheinlich geileren Teig, als ihr den zu Hause mal eben machen könnt ohne Erfahrung.
Ja, wirklich, ja.
Genau. Und die noch viel einfachere Variante ist, naja, holt einfach gute Fladenbrote und macht daraus eine Pizza.
Oh.
Wir sind zum Beispiel hier in Berlin-Moabit. Hier gibt es sehr viele unfassbar gute libanesische Läden. Ich glaube, das habe ich bisher in jeder Folge erwähnt. Von der bis 3000.
Ist aber ja
es ist
auch halt so.
Es ist ja auch einfach so. Und was eine meiner Lieblingssachen ist, ist zu so einem Fladenbrotbäcker zu gehen. Das habe ich mal für eine Geburtstagsfeier gemacht. Um mir dann so 20 Fladenbrote zu holen. Das sind einfach richtig gute Tandoor-Fladenbrote. Mm. Und solange die frisch sind, so in den ersten paar Stunden, sind die unglaublich lecker, unglaublich gut. Und da schmiert man einfach nur noch eine Tomatensauce drüber und toppt das halt mit Käse und was
man. Ach krass, und dann in den Ofen?
Genau.
Und fertig einfach?
Und fertig. Und das ist so unglaublich einfach. Und die sind ja auch übrigens schon perfekt rund, ne? Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und vorgebacken und gut zu handeln und so. Also echt mega praktisch und reduziert den Aufwand von Pizza machen zu Hause. So von irgendwie mehreren Stunden und ganz viel Mehl, was in der Küche rumfliegt und irgendwie Pizzas, die reißen und so, auf so eine 30-Minuten-Geschichte.
Ich bin ja auch starker Anhänger der These, dass zu Hause tatsächlich Pizzateig selbst machen, ist einfach viel zu krasser Aufwand. Weil
ist einfach nicht notwendig.
Nein, es gibt genau. Im schlimmsten Fall kauft man sich auch einfach einen Teig aus dem Supermarkt. Das ist auch dann okay, weil zu Hause der Aufwand, das selbst zu machen. Also ich, für mich ist es kein Thema.
Genau, also ich mache das, wenn, dann nur sozusagen aus Experimentierfreude. Aber ich würde jetzt niemals sagen, oh, ich möchte mir unbedingt eine Pizza machen. Leider muss ich.
Nein,
ich
weil, muss weißt du, was besser ist?
Ja.
Zum Pizzamann gehen und dir eine Pizza bestellen.
Ja,
also, lass, das so ist deine Sache.
Und dann bestellst du, und dann bestellst du noch eine zweite, die du später isst. Und die kannst du dir einfrieren und mit dem Pizza-Aufwärm-Hack wieder warm machen.
So haben wir es. Ich habe noch eine Sache, das wir vorhin schon genannt. Ich esse ja leidenschaftlich gerne Dumplings. Mhm. Also jegliche Teigtaschen
auf jeden Fall
sind einfach
Liebe meines Lebens.
Eine der besten Sachen, die man essen kann.
Ja.
Und auch meine Kinder lieben es. Ja. Was ist das Beste, was man machen kann? Selber Dumplings machen. Wirklich. Es ist das höchste Gefühle, aber natürlich ein Arsch viel Aufwand. Es ist so viel Arbeit. Mhm. Weil musst du halt, wenn du es wirklich machen willst, also keine Ahnung, wenn du so den Teig selbst machen willst und die Füllung alles, das ist unglaublich viel Aufwand. Du musst natürlich jede einzelne Teigtasche, jeden einzigen Dumpling selbst falten und so weiter.
Ja.
Aber, das habe ich schon mal genannt, irgendwann in der Folge, ich habe einen Hack mir abgeschaut von Nadine de Cepi, das ist die Frau von René de Cepi aus dem Noma in Kopenhagen. Jetzt ein sehr gutes Kochbuch übrigens.
Mhm.
Und das ist ein wahnsinnig gutes Kochbuch. Und da habe ich mir das abgeschaut, nämlich, erstens, man kauft sich den fertigen Dumpling-Teig im Asialaden.
Mhm.
Die gibt es eigentlich überall.
Ja.
Ich kaufe mir leidenschaftlich gerne die Gyoza-Wrapper, die japanischen.
Genau.
Die sind sehr, sehr dünn. Einzige zum Packs mit so 50 Stück. Einfach zack, aus dem Gefrierfach, kurz auftauen lassen und dann sind die bereit zu nutzen.
Kleiner, schneller Tipp. Wenn du die Voraussicht hast, wenn du die einen halben Tag davor in den Kühlschrank packst,
ja, noch besser.
Dann ist am besten. Dann sind die nämlich alle gleichzeitig aufgetaut.
Ja, noch besser, stimmt. Was natürlich dann auch anstrengend ist, ist durch die Füllung zu machen. Mhm. Vor allem, wenn du irgendwie Fleisch machen willst oder so. Da musst du ja entweder dein Fleisch in einem Mixer machen oder fein hacken. So oft, wenn du so Schweine- oder Hähnchen-Dumplings machen willst. Das ist schon ein krasser Aufwand.
Ja.
Ein geiler Tipp ist, man kauft sich einfach eine sehr gute frische Wurst. Das kann eine grobe Bratwurst sein. Mhm. Aber wie ich es immer mache, ich kaufe mir mal eine Salsiccia bei einem Italiener, in so einem Feinkostladen oder in Centro Italia, sowas in Berlin. Und am besten ein Natur-Salsiccia. Und dann machst du die einfach auf und holst dir das Wurstbrät und benutzt das als Dumplingfüllung.
Das ist genial.
Und es ist so fucking gut. Es ist genau die perfekte Konsistenz. Es ist genau der richtige Fetthalt.
hat schön Biss wahrscheinlich.
Ja, alles total. Wenn du ein bisschen Ambition hast, dann kannst du es noch ein bisschen mit Zutaten verfeinern. Du kannst da Knoblauch reinmachen, du kannst ein bisschen Sesamöl oder zum Beispiel Lauchzwiebeln oder sowas.
Ja.
Da hast du ein bisschen mehr diesen asiatischen Touch. Oder Ingwer zum Beispiel.
Ingwer, ja.
Dann einfach das Wurstbrät, mit diesem Wurstbrät Gyozas machen. Und dann genau dieselbe Garmethode, die du auch vorhin genannt hast bei den Pizzen.
Mhm.
Und zwar dir eine riesen Pfanne holen, die du dir morgen kaufst, ja, jeder. Riesen Pfanne mit Deckel, wichtig. Dann einfach Öl warm machen, Gyozas mit einem Boden drauflegen, so einen schönen, geilen, runden Kreis, einfach eine Armee an Gyozas. Anbraten, bis die ein bisschen Farbe haben unten. Dann kurz 2 Löffel Wasser drauf, zack, Deckel drauf. Wasser eigentlich ausdämpfen lassen, 3-4 Minuten, Deckel ab, dann hast du noch so ein bisschen Wasser und Wasserölmischung übrig, das nochmal kurz ausdämpfen lassen und dann zack, hast du perfekte Gyozas, die halt unten schön knusprig sind, aber drin super saftig, weil halt gedämpft und mit einer Dipsoße essen, auf Reis, einfach so. Damit kannst du einfrieren, du kannst sie ewig essen, es ist das höchste der Gefühle.
Hast du schon mal probiert, in das Wasser, was du in die Pfanne dazu gibst, bei dieser Methode, die du gerade beschrieben hast, dann einen Teelöffel oder so Mehl mit reinzumischen?
Um Potzigas zu bekommen,
Genau.
Ich hab's noch nie gemacht, aber ich hab's mir angeschaut. Aber so ich hab mich noch nie getraut. Aber es ist geil eigentlich.
Super easy, super
erklär
easy.
Mal warum, erklär mal, warum man das macht.
Man macht das, weil das Mehl oder die Stärke, die man hinzugibt in das Wasser, sobald das heiß wird, wird das halt zu so einem Gelee quasi. Es wird so ein bisschen wie so eine Paste. Und das stört aber nicht weiter. Das Essen dämpft, so wie Per das gerade beschrieben hat, mit dem Deckel drauf und so weiter. Aber wenn man dann den Deckel abnimmt, dann fängt das Wasser aus dieser Paste an zu verdampfen. Und was dann am Ende übrig bleibt, ist sozusagen nur noch die Stärke, die sich aber dann mit dem Öl, was aus den Dumplings rauskommt, ein bisschen verbindet und knusprig wird. Und dann hat man am Ende wirklich wie so eine kleine Knusperschicht, das ist hauchdünn.
Boah, das ist saulecker.
Und die hat halt diese ganzen Aromen aus den Dumplings aufgesaugt.
Ja, und
es hat
noch mal so ein bisschen Textur, ne?
Ja.
Was hat die Dumplings? Aber die sind
die so porös.
Die, ja, die sitzen dann in so einem Kuchen quasi zusammen.
Ja.
Und dann kannst du die einzeln so abbrechen. Die haben einfach so ein bisschen Textur. Es ist sau lecker.
Mega gut.
Benutzt du Weizenmehl oder so eine Stärke wie Maismehl oder sowas?
Es geht tatsächlich mit fast jeder Stärke
wirklich?
Oder so, die du
okay.
hast. Ich habe es auf jeden Fall schon mit ganz normalem Weizenmehl gemacht.
Ja.
Und letztens, weil das einfach zufälligerweise die Stärke ist, die ich da hatte, habe ich Reismehl genommen. Hat auch super funktioniert.
Alles klar.
Also es geht echt mit jedem. Geht auch mit Soßenbinder und so weiter. Ja, das ist alles relativ easy. Was ich auf jeden Fall auch noch loswerden will zum Thema Home Cooking, ist der große Punkt Vorausdenken. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Es braucht natürlich ein bisschen Kocherfahrung, einfach, dass man weiß, wo es lang geht und was sozusagen die Überbleibsel sind, die man halt von irgendwas hat. Aber Beispiel, holt man sich ein richtig schönes, gutes Bio-Chicken aus dem Supermarkt. Es heißt Chicken, das ist kein Anglizismus. Dann kann man damit folgendermaßen vorgehen. Man kann dieses Hähnchen pochieren. Du und ich, Per, wir sind ja beide nicht erst seit Danks Besuch bei unserem Podcast in der letzten Staffel, sondern
so ist es
grundsätzlich sind wir große Fans.
Hähnchenliebhaber.
Genau, Hähnchenliebhaber und vor allem pochiertes Hähnchen.
Ja.
Und es
gekocht ist ein schickes Wort für Kochen.
Pochieren ist nicht ein schickes Wort für Kochen. Pochieren ist eine ganz andere Technik. Es ist, die Temperatur des Pochierens ist niedriger
ich als weiß, beim Kochen. Ich weiß, aber ich sag's ja.
Ich wollte dich doch nur ärgern, Per. Ich weiß, dass du es weißt. Genau, aber pochiert man sein Hähnchen mit nur ein bisschen Salzwasser oder sowas, dann hat man danach ein super leckeres Hähnchen, was man essen kann. Okay.
Mhm.
Was man aber auch hat, ist einfach dieses Wasser, in dem man das Hähnchen pochiert hat.
Mhm.
Und das kann man natürlich wegkippen. Ist aber ein bisschen
Nein.
schade. Weil es ist, eigentlich, Hühnerbrühe. Und was man mit dieser Hühnerbrühe machen kann, ist zum Beispiel Hühnersuppe oder sowas wie Risotto, was du gerade erwähnt hast. Da kommt ja auch Brühe rein. Oder Paella. Na gut, fast ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so anders als Risotto. Aber ja, Paella wird auch mit Brühe gemacht. Und dann hat man sozusagen gleich ein zweites Gericht, wofür man halt diese Zutat Brühe braucht, die man dann aber einfach schon hat. Und das kann man einfach vorausplanen. Und dann gibt es aber noch ein drittes Gericht, das man daraus machen kann. Wenn man sich so ein ganzes Hähnchen macht, ich weiß nicht, bei dir, in der Family mit 4 Leuten, kriegt ihr es vielleicht sogar komplett gekillt an einer Mahlzeit.
Ja.
Aber oft bleibt dann doch ein bisschen was übrig.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, ein bisschen Hähnchenfleisch bleibt übrig.
Ja.
Und daraus, ich mache gerne einen Chicken Melt. Das heißt, du nimmst eine Brotscheibe, toastest sie, legst ein bisschen Hähnchen drauf und einfach eine Scheibe Käse. Und das kommt dann in den Airfryer. Oh, wirklich? Ja, natürlich. Und der Airfryer macht die ja in 4 bis 5 Minuten einfach das perfekte Melt.
Okay, das war ein sehr gutes Argument für den Airfryer jetzt.
Genau, Melt kann man genauso gut übrigens auch mit Thunfisch machen. Tuna Melt ist ja eigentlich der Klassiker. Aber es funktioniert auch echt gut, einfach mit Chicken, das zerfasert man dann, bis es ganz fein ist. Kann man mit ein bisschen Mayo mischen, wenn man ein bisschen so drauf ist an dem Tag. Und ein bisschen Lauchzwiebel oder so.
Weißt
noch
du, und weißt du, was einfach was an einem Hähnchen so eine geile Sache ist?
Was denn?
Das Hähnchen ist ja wirklich eine der wenigen Sachen, die man sich kaufen kann, eine der wenigen Fleischsorten, die man sich kaufen kann, wo du sehr einfach Nose-to-Tail essen kannst.
Ja.
Damit meine ich, du isst einfach das ganze Hühnchen. Also erstens isst du eine Art von Fleisch, die wahrscheinlich am klimafreundlichsten ist, generell. Der Klimafußabdruck eines Hähnchens ist einfach sehr, sehr, sehr viel niedriger, wenn man es mit Rindfleisch und Schweinefleisch vergleicht. Aber nicht nur das, du isst das ganze Hähnchen. Wenn ich irgendwann mal Meal Prep mache tatsächlich, dann, wenn ich mir ein Hähnchen gekauft habe, vor allem, wenn du es irgendwie kochst, dann hast du ja erstens am Abend, wahrscheinlich isst du vielleicht am ersten Abend die Hühnerbrust, das Filet quasi.
Ja.
Mit ein bisschen Reis oder sowas in die Richtung. Das reicht bei uns tatsächlich in der Familie auch oft. Wenn du so ein einigermaßen großes Bio-Hähnchen kaufst,
genau,
dann reichen uns die beiden Hühnerbrustfilets vollkommen aus.
Für die ganze Family?
Ja, für die Kids mit Reis. So viel Fleisch essen wir auch nicht.
Okay.
Ja, ja, voll. Und dann, du hast noch die Beine, du hast die Flügel und du hast den ganzen Körper. Ich habe noch sehr viel Fleisch sich versteckt.
Ja, ja.
Natürlich, dass du dann alles auch abpullen kannst. Und dann, was ich das mache, dann erst am nächsten Tag isst du halt eine Suppe mit Hühnerfleisch und Reis nochmal zum Beispiel und Gemüse. Und dann, du machst einen Tuna, einen Chicken Melt. Ich mache einen Chicken Mayo Salat für Sandwiches.
Sehr geil.
Das machen die Dänen, das habe ich mir von den Dänen abgeschaut.
Mega
gut. Es gibt so ein dänisches Smørrebrød, da machen die nämlich so Chicken Salat, das ist so ein Mayo Salat mit Huhn und mit so Sellerie und Zwiebeln und mit Erbsen.
Echt cool.
Was du dann auf so einem Brot einfach isst und das ist richtig lecker.
Genau.
Sehr gut.
Und dann hast du schon eine Suppe gehabt, dann hast du schon mal vom Hähnchenfleisch gesnackt, aus dem übrig gebliebenen Hähnchenfleisch dir ein Sandwich gemacht oder ein Melt und du bist immer noch nicht durch. Denn was du dann immer noch hast, sind die Knochen vom Huhn.
Ja, klar.
Und weißt du, was ich mit den Knochen mache?
Nochmal eine Suppe.
Zuerst packe ich sie in den fucking Airfryer, damit ich geröstete Knochen habe und mir daraus sozusagen eine andere Suppe machen kann. Nämlich so eine geröstete, so, weißt du, es gibt ja diese braune Brühe und weiße Brühe. Ja. Und das ist wirklich krass. Also ich packe wirklich diese...
Okay, ja, mach ich auch. Ich mach's in den Ofen, aber ich verstehe das Argument mit dem Airfryer, weil natürlich ich einfach noch mehr Maillard-Reaktion bekommst. Also es ist noch mehr braunes Essen. Wir
ganz
haben immer thematisiert, wie wichtig es ist, braunes Essen zu nutzen. Wie der Geschmack gleich braun, kann man einfach sagen.
Ja.
Wenn es um Essen geht. Okay.
Und die koche ich dann, also die packe ich in den Airfryer und dann koche ich die einfach mal nochmal so einen halben Tag oder so. Einfach in Wasser. Das Wasser lasse ich dann ein bisschen runterkochen.
Ja.
Und wenn das ein bisschen runtergekocht ist, also manchmal lasse ich sogar richtig viel runterkochen. Und was man dann machen kann, ist, also zu dem Zeitpunkt hat man wahrscheinlich schon relativ viel Huhn gegessen in den Tagen. Was man dann machen kann, ist sich diese Brühe in Eiswürfelform, in eine Eiswürfelform gießen.
Ja.
Und vor allem, wenn man sie runtergekocht hat, also mit so einer schönen dünnen Brühe würde ich das nicht machen, das lohnt sich nicht. Aber mit so einer richtig runtergekochten Brühe, die einfach sehr intensiv schmeckt, da lohnt sich das echt. Und dann hat man diese kleinen Eiswürfel aus Hühnerbrühe und die kann man dann in eigentlich fast jedes Gericht einfach reinhauen als Würzmittel. Super lecker.
Was mir da eingefallen ist, eine Alternative für deine Dampfkörbchen nochmal.
Und zwar?
Also Kontext, ich habe mir vor so ein, zwei Jahren mal so ganz willkürlich einfach mal in so einem Asia-Shop so einen Nudelkorb mitgeholt. Womit man so
mega
oft so Ramen-Nudeln machte. Ja. Es ist so ein kleiner Korb, wie so ein Sieb mit einem Griff dran.
Genau.
Und das hast du halt im Restaurant, dann packst du halt so eine Portion Nudeln in so einen Korb und packst die halt in kochendes Wasser. Kannst die dann einfach sehr leicht rausholen und in deine Rabenschüssel kochen, also reinpacken. Habe ich aber nie benutzt, weil ich so Nudeln nie koche zu Hause.
Man kann ja alles reinmachen.
Genau, ist mein Punkt.
Ja.
Jetzt benutze ich diesen Korb dauernd, wenn ich irgendwie Pasta koche oder vielleicht eine Suppe koche und mache dort mein Gemüse zum Beispiel. Mhm. An der Seite mache ich oft irgendwelche Bohnen, Erbsen, kleine Karotten und dann einfach zack, kurz in diesen Korb rein, ins Wasser rein, ein paar Minuten, dann mal vielleicht eine Schüssel, ein bisschen Butter drauf, fertig. Super einfach auch. Das Gute ist, du brauchst halt nicht noch einen kleinen Topf, ja, wo du nochmal dein Gemüse kochst, so, sondern du hast einfach denselben Topf und brutzt diesen Korb. Das ist auch praktisch.
Smart, Per.
Kann ich nur empfehlen.
Smart.
Ich habe noch einen Tipp für dich. Ich würde eine Sache loswerden wollen, und zwar meine 5 Minuten Pasta mit Tomatensauce.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Die saugut ist.
Okay.
Das ist mein ultimativer Fallback. Ja, englisches Wort, aber gutes Wort. Wenn meine Kinder mir quasi, ich habe in jedem Bein ein Kind habe, das mich anschreit, weil sie Hunger haben und ich habe so 10 Minuten was zu kochen, dann setze ich Pasta auf. Wichtig, mit so wenig Wasser wie möglich. Also immer Pasta mit so wenig Wasser wie möglich.
Mach ich auch, ja.
Warum? Dazu kommen wir gleich. Mhm. Dann in meiner großen Bratpfanne, die ich vorhin genannt habe, die große, dicke Bratpfanne, Olivenöl rein, kurz warm, dann Tomatenpüree.
Püree.
Ziemlich viel Tomatenpüree.
Okay.
Ganz kurz in dem Olivenöl ein bisschen anbraten bei niedriger Temperatur.
Mega gut.
Dann zack, eine dicke Kelle oder eine Tasse Pastawasser rausholen. Und dieses Pastawasser ist natürlich sehr gesalzen und hat sehr viel Stärke. Die Pasta ist fast fertig und hat deswegen sehr viel Stärke in das Wasser gelassen. Und natürlich soll das Wasser in dem Pastakochtopf fast wie Meerwasser schmecken, sehr salzig sein. Ja. Dann zack, eine Kelle Pastawasser in die Pfanne mit dem Tomatenpüree. Rumrühren. Dieses Tomatenpüree funktioniert fast wie ein Verdickungsmittel. Und mit der Stärke aus dem Pastawasser hast du gleich eine dicke Tomatensauce. Zack, ein bisschen Glutamat rein. Und zack, einfach 2 Teelöffel Butter rein. Kurz die Butter nochmal reinrühren. Fertig. Pasta rein.
Delicious.
Und es schmeckt sehr gut. Versprochen, es ist saulecker. Du hast so eine sehr dicke, sämige Tomatensauce mit dem Geschmack halt von dem Öl, von dem Salz, Butter, Glutamat, alles.
Es aber ist echt saulecker. Nur Tomatenpüree, nicht mal eine Dose Tomaten.
Wenn du Zeit hast, wenn du fancy Motherfucker bist, dann machst du halt richtige Tomaten rein, dann machst du Basilikum rein, dann machst du Knoblauch rein.
Gönn dir.
Du kannst deine Zwiebeln nochmal schön anrösten. Aber wenn du keine Zeit hast, dann machst du genau das, was ich gesagt habe. Und du hast in 5 Minuten eine sehr gute Tomatensauce.
Die werde ich probieren. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich finde, wir haben schon sehr, sehr viel Gutes gesagt. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen, bevor wir, glaube ich, die heutige Folge abschließen können. Und zwar, Per, wie stehst du zu Gewürzmischungen?
Gewürzmischungen? Also ich sag mal so, historisch gesehen eher negativ. Ich bin ein Skeptiker, weil mir einfach sehr wenige gute Gewürzmischungen über den Weg gelaufen sind. Aber in den letzten 1-2 Jahren dann doch wieder mal ab und zu ein paar gute gesehen und genutzt und die ich auch wieder habe. Ich habe so ein Umami-Salz, weiß ich, aus so einem Ramenladen in Hamburg. Ich habe so ein Sriracha Gewürzsalz.
Okay.
Und ist Tagine eine Gewürzmischung?
Ja, voll.
Dieses mexikanische Lime-Chili-Salz,
ja,
was ich so unendlich feiere.
Es ist mega geil.
Tagine, also jeder, der mal in einem Laden ist und Tagine sieht, es ist halt ein Salz mit Limettengeschmack und Chili. Das ist scharf und Säure, es ist so geil.
Es ist wirklich unglaublich gut.
Das heißt, ja, ich sehe das Potenzial, aber ich glaube, ich brauche mehr Tipps, was gute Gewürzmischungen angeht. Hast du welche?
Schon, also ich bin nämlich ähnlich wie du, weil ich eigentlich früher mal aus der Sektion so, nee, warum sollte ich mir Gewürzmischungen holen? Ich bin doch nicht so ein Bauer, ich kann mir doch selber zusammenmischen, ich bin doch ein Gentleman und so.
Es ist so ein bisschen ein Hack für faule Leute, gefühlt, was eigentlich stimmt.
Ja, genau.
Aber es ist aus einem Gefühl, meine ich jetzt.
Genau.
Es ist etwas, was für eine Zielgruppe gemacht ist, die nicht kochen kann.
Genau, so würde man das denken, aber ich finde auch, also ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass ich nicht kochen kann, aber trotzdem habe ich mir dann irgendwie in den letzten Jahren dann gesagt, so weil, ja, weiß ich nicht, Arbeit wird mehr und dann irgendwie, ich koche ja auch so viel für den Channel, dann bin ich manchmal zu Hause faul. Und irgendwann habe ich mir halt angefangen, diese Gewürzmischungen mal reinzuziehen und ich bin komplett konvertiert worden. Ich finde die jetzt richtig gut.
Ah, wirklich?
Ich finde die jetzt mittlerweile, ich bin großer Fan geworden von Gewürzmischungen. Okay. So welche ganz spezifisch, ehrlich gesagt, einfach rumprobieren. Du kannst relativ gut einfach gucken, hinten was drauf ist. Was ich nicht machen würde, ist blind eine Gewürzmischung kaufen, weil man sagt, so sieht gut aus und dann macht man die rein und weiß eigentlich gar nicht, was drin ist. Aber wenn du zum Beispiel weißt, in ein bestimmtes Gericht packst du immer Paprika, Kümmel und Koriander rein oder sowas als Gewürz und dann findest du eine Gewürzmischung, wo diese drei Sachen drin sind, dann sagst du dir, ah ja, geil, das ist dann für nächstes Mal, wenn ich mir eine marokkanische Tagine mache oder sowas.
Na klar.
Dann weißt du, das sollte hinhauen. Also so würde ich mit Gewürzmischungen umgehen. Also nicht jetzt einfach nur so, oh, es gibt hier die Hot Daisy Gewürzmischung irgendwie von Aldi, hole ich mir einfach mal, keine Ahnung, was drin ist, benutze ich aber. Nee, das würde ich nicht machen. Du musst schon sozusagen das Bewusstsein dafür entwickeln. Und eine Sache, die ich da zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist Taco Seasoning. Also die heißen auch Taco Seasoning
ja,
in Deutschland.
Ja, ja, ja. Ey, ja? Du redest mit deinem Schweden. Bekannt, die Schweden bekannt für ihre Taco-Freitage, in wirklich? Denen über das Land Millionen Tonnen von Taco-Gewürzen konsumiert werden. Also, ja.
Und diese Taco-Gewürzmischungen, die sind einfach echt gut. Da ist einfach meistens schon so ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker, ein bisschen Glutamat, irgendwie so Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und so ist alles schon drin.
Okay, was hältst du dann von dem Thema Konservierungsmittel und irgendwelche Sachen, die dann einfach unnötig drin sind, weil es ein industrielles Produkt ist.
Guck,
hast du da keine Bedenken? Weil, also Beispiel Taco-Gewürz.
Ja.
Gewürzfirmen nämlich, die damals vor 20, 30 Jahren, ich weiß gar nicht die genaue Story, angefangen haben, Taco-Kits zu verkaufen, um ihre Gewürze zu verkaufen. Ja. Und in dieser Taco-Gewürzmischung hast du Cumin, du hast Paprika,
genau.
Knoblauch, aber wie du gesagt hast, auch Glutamat und welche E-Sachen. Also das ist vielleicht nicht alles so geil. Und man kann es natürlich auch selber machen, indem man einfach diese Gewürzmischung dann auch in seinem Mörser zu Hause selber macht. Und das schmeckt auch oft besser. Ich glaube, es gibt so Beispiele von Gewürzmischungen, die kannst du selber besser machen.
Ja.
Aber andere, die kannst du auf keinen Fall selber besser machen. Wie zum Beispiel Tagine oder sowas.
Warum solltest du Tagine nicht selber machen können?
I don't know, es ist einfach perfekt, wie es ist.
Ja, okay.
Ich weiß nicht.
Touché.
Aber mein Bauchgefühl auf jeden Fall.
Du kannst auf jeden Fall einfach immer hinten drauf gucken. Also manchmal hauen die so Sachen rein, wie so Maltodextrin oder sowas.
Ja.
Aber ganz ehrlich, du findest auch super viele Gewürzmischungen, wo fast nichts drin ist an irgendwelchen Zusätzen oder so. Es ist echt easy nachzuvollziehen, wenn man sich einfach mal die Zutatenliste anguckt. Und das, ja, das würde ich einfach Leuten mal auf den Weg geben. Also es gibt immer mehr Firmen, die auch zum Beispiel auf dem deutschen Markt einfach so Gewürzmischungen rausbringen, die auch ein bisschen durchdachter sind. Die haben oft auch gar keine Zusätze.
Okay, aber fein. Also jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du auch B sagen. Jetzt, du kannst die Leute nicht sitzen lassen ohne eine Empfehlung. Wenn du wirklich jetzt Gewürzmischung empfiehlst,
ja,
dann musst du auch ein paar Beispiele geben. Sorry.
Okay, ich gebe genau drei Beispiele. Pass auf, drei. Und zwar erstens, was wir gerade hatten, Taco-Seasoning. Das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Taco-Seasoning ist mein King. Ich habe davor erzählt, die super einfachen Fleischbällchen, die ich im Airfryer mache.
Aha.
Da packe ich einfach nur Taco-Seasoning rein.
Geil.
Und das war's.
Ja,
es reicht. Ja. Es ist alles, was man braucht. So, zweites, Kräutersalz. Jeder kennt Kräutersalz, aber ich finde beim Kräutersalz, das kann extrem auseinandergehen. Es gibt richtig leckere in Deutschland und es gibt richtig schlimme, die einfach wirklich nach einer ekligen Brühe schmecken oder so. Das von Bad Reichenhaller, ihr wisst schon, ist für mich der unangefochtene King
der
Kräutersalze und ist für Ei und Avocado ein Match aus dem Himmel. Also es ist so gut. Und das ist übrigens auch ein cooles Mitbringsel für, wenn man Leute im Ausland besucht. Und dann kann man einfach mal so dieses Kräutersalz, weil es ist halt so super deutsch, so Kräutersalz, so mega deutsch. Und genau dieses von Bad Reichenhaller bringe ich total
überhaupt nicht
auf den
Schirm, aber es ist ein guter Punkt.
Und sag einfach, ey, pack das auf Ei. Und dann kannst du es mal kennenlernen. Das ist echt
okay,
gut.
Okay, sehr, sehr gut.
Und genau, und die dritte Sache, das ist jetzt ein bisschen random, aber der Barbecue-Rub von Lidl.
Nein.
Und das ist halt so, also das.
Er hat den Namen gesagt.
Ich sag, also warum ich mir so ein bisschen schwer tue, Empfehlungen zu geben, ist, weil ich tatsächlich sehr gerne in Läden reingehe und auch wirklich in so Discounter und so. Und dann einfach mal gucke, was die so
du
haben.
Du hast tatsächlich
den
Barbecue-Rub von Lidl gekauft.
Ja, und er war
das,
richtig,
das
richtig
ist
gut.
Respekt, das will ich nie machen. Das will ich nie machen.
Naja, das ist halt, genau, ich habe halt einfach hinten drauf aber geguckt,
ist
was ist drin.
Das
und
ist
da war so, halt
es
einfach
ist
so,
sehr gut, dass jemand von uns das auch macht. Weil es natürlich auch sehr relevant ist. Ja.
Und meine Erfahrung bisher ist, dass auch Discounter teilweise wirklich überraschend leckere Gewürzmischungen.
Das ist eine legale Eigenmarke?
Das war eine Lidl-Eigenmarke, ja. Ach, und so ein Milbona oder so
ein Scheiße. Okay, Barbecue-Rub von Lidl.
Cool, ja, Tipp. Fand ich richtig, okay. Fand ich richtig gut. Letztens habe ich mir noch den Piri Piri von, ich glaube, Aldi oder so geholt.
Okay.
Auch gut. Auch gut. Ich probiere die einfach gerne mal durch, weil das Ding ist, die sind auch oft nicht teuer. Die kosten 1,50 oder
als
so.
Als ob wir mal eine Gewürzmischungsfolge machen müssen, oder?
Eigentlich wirklich.
Eigentlich.
Es ist wirklich gar nicht schlecht.
Aha. Es gibt viele. Es gibt auch viele High-End-Sachen, die echt geil sind. Ich habe auch zu Hause echt ein paar Sachen rumfliegen,
ja,
die cool sind.
Ja.
Das ist spannend.
Ich meine, was wir auch in unserer Chips-Folge aus Staffel 1 erwähnt haben, immer noch eine der legendären in bis 3000 Folgen auf jeden Fall, ist diese Chips-Dip-Würzmischungen, die es in Schweden gibt. Das ist ja auch geil. Du nimmst ja einfach so einen Holiday-Mix oder so und mischst den halt mit saurer Sahne an. Und das ist so lecker. Das ist so ein leckerer Dip. Und das, finde ich, sollte man eigentlich in Deutschland viel mehr machen. Dann müssen wir wirklich Gewürzmischungen durchtesten und sagen, womit sie auch geil sein können.
Finde ich gut.
Ja.
Du, ich glaube, jetzt haben wir auch echt genug Tipps gegeben, ne?
Das waren jetzt so ein bisschen Anekdoten aus Pers und meinem Kochleben. Aber falls ihr spezifischere Fragen habt zum Kochen und diese Folge spannend fandet, bitte schickt uns eure Fragen über Instagram, da sind wir natürlich imbiss3000, oder per E-Mail an hallo@imbiss3000.de.
Das ist vollkommen richtig.
Oder sind wir hello@imbiss3000?
Wir sind hallo, glaube ich. Ich vergesse es immer. Das ist hallo.
Ja. Wird auf jeden Fall in den Shownotes stehen, die richtige E-Mail-Adresse. Kontaktiert uns und stellt auch gerne mal spezifische Fragen zum Kochen. Vielleicht können wir die beantworten und mal wieder eine Kochfolge Reloaded machen, eventuell sogar mit einem anderen Homecook und können dann gemeinsam diese
Fragen beantworten. Ja, vielleicht ist euch auch mal eine gute Folge für einen Gast, ne?
Ja. Ich eigentlich auch.
Ja.
So viel dazu.
Und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche dabei seid. Da haben wir ein sauspannendes Thema.
Oh, ja.
Da haben nämlich Florian Domberger hier vom Brotwerk, einer der krassesten Brot-Nerds in der Stadt.
Definitiv.
Weil natürlich Brot eines der Themen war, das von euch am meisten nachgefragt wurde. Deswegen, here you go. Es gibt eine Brotfolge und wir reden über den Mythos des guten deutschen Brotes und räumen vielleicht damit auf. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Das gibt's also nächste Woche. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart und uns zugehört habt. Wir freuen uns auf gute Bewertungen bei allen Plattformen. 5 Sterne kann man lassen bei Spotify und iTunes. Uns natürlich auch dort folgen. Schöne Kommentare lassen. Immer eine erfreuliche Sache. Wir bedanken uns bei allen, die in dieser Folge mitgewirkt haben. Rebecca Hoffmann für die Redaktion und das Zählen unserer Anglizismen. Danke dafür. Danke an Sebastian Dressel für den Schnitt. Ihr seid Superstars. Wir hören uns nächste Woche. Guten Appetit, guten Hunger und Peace out.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.